Also sag mal, geht's noch? Spürt der eigentlich noch irgendwas? Also wer macht denn sowas? Das ist doch geisteskrank. Ich saß da und dachte, was ist mit dem los? Wimbledon 2023 ist Geschichte und wir haben zwei wirklich historische Endspiele gesehen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Crosscourt-Folge. Wir werden heute natürlich ausführlich über die beiden Finals sprechen, die Sieger und Besiegte, aber auch jeweils ein Sorgenkind aus dem Halbfinale behandeln und was sich im Tennis womöglich auch ändern muss. Nach einer Woche kommentieren beim ATP Challenger in Braunschweig ist dafür auch wieder mein Co-Host Dennis Heinemann zurück. Und Dennis, wir widmen uns gleich dem Finale, aber zuerst muss ich bei der ersten Frage ein klein wenig ausholen, damit man sie auch richtig versteht. Nicola Goya, die dankenswerterweise eingesprungen war und dich ja hervorragend vertreten hat, und ich haben ja in der vergangenen Folge ab dem Viertelfinale Herren und Damen durchgetippt. Und während wir bei den Damen, wie die meisten wohl, uns sehr schwer taten, hatten wir bei den Herren bis zum Finale alles richtig. Und es waren jetzt auch, abgesehen von dem einen Viertelfinale zwischen Medvedev und Eubanks, eher ja, durchwachsene Partien in Sachen Spannung, würde ich sagen. Speziell die Halbfinals waren sehr einseitig. Und diese Vorhersehbarkeit war für mich schon ein Problem, was das Herrentennis zuletzt meiner Meinung nach mit sich rumtrug. Es ist nicht neu natürlich, beziehungsweise gerade zu Hochzeiten der Big Three oder Big Four war es ja noch krasser, aber dann hattest du eben ab dem Halbfinale zwei Megapartien oft, was für alles entschädigt hat. Doch jetzt, wo eben nur noch Novak Djokovic übrig ist, hat es schon teils ein bisschen, finde ich, an die dominanten Jahre von Roger Federer erinnert. Die Dominanz teils so erdrückend, dass du wirklich in Turniere oder auch in Endspiele gehst und jeder hat das Gefühl, ja, der Sieger steht schon fest, einschließlich des Gegners. Und ich habe daher mal geschaut, wann war so das letzte für mich völlig offene Herren-Grand-Slam-Finale. Da musst du schon ein bisschen zurückschauen. Also klar kannst du Medvedev Nadal sagen, da hatte ich fälschlicherweise den Russen aber klar vorne gesehen. Ansonsten bist du bei Team gegen Zverev, US Open 2020, wo Federer und Nadal nicht mitspielten und Djokovic ja bekanntlich disqualifiziert worden war. Also sicher war immer noch die Faszination, wie viel Historisches Djokovic da alles schafft, aber auch an die Zukunft gedacht. Es ist nicht extrem wichtig, dass die Jungen es jetzt schaffen, jetzt zu gewinnen, nicht erst, wenn die Big Three wechseln. Daher auch die Frage, hat Carlos Alcaraz das Herrentennis gestern wiederbelebt?
Hallo Stefan, grüße dich. Schönes Intro, hat mir gut gefallen. Mal die Einordnung so zu Beginn. Ja, hat er das Herrentennis wiederbelebt? Ich denke mal irgendwie ja, weil das, was wir da gesehen haben, das war ja schon einfach Tennis-Historie. Das muss man nicht oder brauchen wir nicht anders darstellen. Der letzte Sieger in Wimbledon, der nicht zu den Big Three gehört hat, das war Leighton Hewitt 2002. Also die Vorhersehbarkeit, gerade auch in Wimbledon, und natürlich auch bei vielen anderen Grand Slams. Ja, da hast du recht. Wobei ich auch sagen muss, dass diese Rivalität über die letzten Jahre und Jahrzehnte ja schon auch irgendwie immer cool war. Gewisse Dinge waren natürlich vorhersehbar, das stimmt. Aber trotzdem war es ja immer genau das, worüber wir uns dann oder woran wir uns aufgerieben haben, was wir sehen wollten. Aber irgendwann musste da mal jemand kommen. Und dass es jetzt so ein Typ ist wie Carlos Alcaraz, ist, glaube ich, einfach total gut mit allem, was er ja so mit reinbringt, mit dieser ganz neuen Körperlichkeit, aber auch mit der Art und Weise, wie er sich dann auch dahinterher präsentiert und wie cool er das alles macht und wie höflich er dabei ist mit seinen 20 Jahren. Also ja, neuer Spieler, nochmal eine Nummer stärker in vielen Bereichen als das, was wir bisher erkannt haben. Und deswegen finde ich das Wort wiederbelebt eigentlich gar nicht so verkehrt, weil ja, genau. Also es ist nochmal neues Leben reingekommen und deswegen passt wiederbelebt eigentlich sehr, sehr gut. Und man kann jetzt auch nicht sagen, ja, Sandplatzspieler aus Spanien und so, aber wer so früh Wimbledon gewinnen kann, ich glaube, der kann noch viel mehr. Wobei die Frage ist, was ist viel mehr? Also der Wimbledon-Titel ist ja schon eigentlich das Nonplusultra. Deswegen, ja, gut gewordet von dir.
Ja, also die Rivalitäten der Big Three und Big Four fand ich immer großartig, nicht falsch verstehen. Mir ging es halt wirklich jetzt darum, wo nur noch Djokovic übrig war, war halt niemand mehr, der diese neue Rivalität irgendwie an sich gezogen hätte. Ja. Und jetzt gibt es endlich wieder eine neue Rivalität, auf die man sich freuen kann. Mal schauen, wie lange Djokovic noch durchhält. Er hat selbst schon drüber gescherzt, er würde da gerne eine neue Rivalität draus machen. Klar ist Alcaraz gegen Sinner auch nett, aber das ist halt kein Grand-Slam-Finale. Weil wenn Djokovic dabei ist, Sinner hat noch so viele Baustellen, zu denen wir später noch kommen. Und wenn man auch mal zurückguckt, wann denn so ein letztes Grand-Slam-Finale war, wo ein Big-Three-Mitglied einem Nicht-Big-Three-Mitglied unterlag, Ja, natürlich US Open 2021, als Djokovic da den Kalenderslam auf dem Papier hatte und erst dann ja ein bisschen erdrückt wurde von den Emotionen und alles. Deswegen würde ich das ein bisschen ausklammern. Und dann musst du echt schon auf US Open 2016 zurückgehen, wo Wawrinka Djokovic besiegt hat. Oder wenn du Wawrinka auch noch als halbes Mitglied der Big Four zählst, dann bist du schon bei den US Open 2009 Del Potro. Und von diesen Maßstäben reden wir hier. Du hast Hewitt angesprochen, genau 2002, der letzte Sieger in Wimbledon, der nicht Murray, Federer oder Djokovic oder Nadal hieß. Da war Carlos Alcaraz noch nicht einmal geboren. Der hat noch nie einen anderen Wimbledon-Sieger in seinem Leben erlebt. Das ist Wahnsinn. Und ja, und es hat schon so zum kleinen Spannungsproblem in der zweiten Woche teilweise gefühlt, wenn der Sieger halt schon so feststeht. Bei den Damen hat sich dagegen so eine Top 3 gebildet, die es halt in Woche 2 jetzt nicht mehr zu willkürlich werden haben lassen. Aber du hattest stets oder hast stets Herausforderungen, die an einem guten Tag nicht nur gefährlich werden, sondern auch gewinnen können. Und das macht es spannend. Und das hat bei den Herren teils gefehlt, beziehungsweise vor Djokovic-Partien habe ich mich schon mal gefragt, wie schlecht er jetzt eigentlich spielen müsste, dass wir hier ein episches Match erleben, so widersprüchlich das klingt. Und mit Ausnahme des zweiten Satzes in Paris wüsste ich jetzt nicht, wann Djokovic in dem Jahr auch nur in die Nähe seiner Grenzen gehen musste. Und diesmal hat er es wieder gemüsst, eben gegen jenen Alcaraz. Ja, klar hat auch Djokovic mal seine Rückhand einmal zu oft im Stich gelassen und wir kommen ja gleich noch zur genaueren Analyse. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass Djokovic es wahnsinnig schlecht gespielt hat. Also für mich hat er besser gespielt als im Halbfinale gegen Sinner. Nur diesmal hat er halt mal einen Gegner, der auch bei wichtigen Punkten den Ball noch über das Netz bekommt. Das war im Halbfinale anders. Und ich gebe auch ehrlich zu, auch wenn ich in einem Text auf Sport1 erklärt habe, warum Alcaraz anders ist als alle anderen und das Finale vielleicht doch gar nicht so schlecht wird, ich hatte auf Sieg Djokovic getippt. Und bei 0-4, 0-5 im ersten Satz, Dennis, du weißt das, ich habe dir geschrieben, da dachte ich schon, nein, Carlos, du nicht auch noch. Weil der hat auch abseits von so ein paar wilden Schlägen, wo er zu viel wollte, nicht schlecht gespielt, aber halt überhaupt keinen Big Point gemacht. Die gingen alle an Djokovic. Wie hast du denn die ersten zwei Sätze empfunden?
Das Duell der dichten Haare möchte ich nochmal mit reingeben. Das hat meine Freundin gestern auf dem Sofa gesagt. Da habe ich ihr gesagt, das muss ich unbedingt erwähnen, weil das einfach stimmt. Die haben beide unfassbar dichte Haare. Manchmal weiß man auch gar nicht so richtig aus der totalen, wenn man jetzt wirklich mal ganz kurz das erste Mal drauf guckt, eigentlich wer ist, aber dann siehst du es natürlich anhand der Bewegungsabläufe. Vielleicht, das ist auch noch ganz, ganz wichtig eigentlich für alle, die jetzt zuhören, zu wissen. Also es ist wirklich das einzige Spiel neben der ersten Runde von Alexander Zverev, was ich ja dann auf dem Court One da sehen durfte in Wimbledon. Das ist das einzige Spiel, was ich wirklich in kompletter Länge gesehen habe von Wimbledon, weil ich halt bei dem Challenger-Turnier gewesen bin und da täglich ganz viel kommentiert habe. Aber hier kann ich auf jeden Fall natürlich gut mitreden und habe viel gesehen, habe alles gesehen. Bei anderen Spielen, über die wir später dann noch sprechen, ist das nicht unbedingt immer der Fall, aber das sage ich dann vielleicht nochmal. Ich wäre auch auf Novak Djokovic gegangen. Ich bin es übrigens bis zum Schluss. Also wir gehen jetzt ja so ein bisschen die Sätze durch. Ich habe dann auch mit ein, zwei Leuten noch hin und her geschrieben, auch im fünften, und dachte da dann auch immer noch so an Djokovic. Aber fangen wir mal vorne an. Der erste Satz ist ja ziemlich schnell erzählt. Alcaraz kann Chancen zum Break im allerersten Aufschlagspiel von Djokovic schon nicht nutzen. Wenn er das schafft, dann vielleicht geht das dann auch so ein bisschen in eine andere Richtung. Und dann ist es so, dass Djokovic wieder über die Vorhand gegangen ist von Alcaraz. Immer wieder in die tiefe Vorhand rein, wo man eigentlich denken sollte, okay, das ist schon auch die Stärke natürlich von Alcaraz, aber nicht unbedingt dann, wenn man ihn ganz tief anspielt, weil der Ballwechsel dann natürlich auch weitergeht. Also das war taktisch eigentlich sehr, sehr gut von Djokovic. Alcaraz versucht es immer mal wieder mit dem Kickaufschlag auch auf die Rückhand. Da hat man wieder mal gesehen, wie gut die Return-Qualität von Djokovic ist. Den spielt er einfach sehr, sehr gut. Und das war dann schon ein Dämpfer. Du hast die Situation angesprochen, du hast mir dann auch geschrieben und man dachte, ah, ja, das ist jetzt ein bisschen schade. So, alle haben hingefiebert auf dieses Finale und dann, ja, weiß man auch nicht so richtig, ob das jetzt noch vielleicht eine andere Wendung nehmen kann. Und dann sind wir schon im zweiten Satz. Also 1-6, der erste, das werden sicherlich alle mitbekommen haben. Anfang zweiter Satz, wieder Break-Möglichkeiten und diesmal auch tatsächlich Break Alcaraz. Djokovic kann direkt zurückbreaken. Und dann nimmt das so seinen Lauf und es wird enger. Es ist ja so der wichtigste Satz eigentlich gewesen. Wenn wir dann im weiteren Verlauf gucken, die Geschichte mit der Shot Clock, da werden wir auch später noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Ich hatte die ganze Zeit gegen Ende des Satzes, als sich das so hochgeschaukelt hat und Alcaraz vorne gewesen ist, 5-4 hat er dann auch geführt, ich hatte die ganze Zeit dieses Wort Shot Selection auf Englisch, aber Schlagauswahl auf Deutsch auch im Kopf, ist auch so analysiert worden im Kommentar auf Sky. Also wann macht er eigentlich was und wie geduldig ist Carlos Alcaraz? Und da dachte ich manchmal, ah, das hat mich fast ein bisschen gewundert, dass er sich nicht getraut hat, noch ein bisschen intensiver auf die Rallyes oder die Rallyes zu spielen mit Djokovic. Er wollte da manchmal sehr früh auf den Punkt, kommt dann auch sehr früh teilweise ans Netz und so war es ja auch dann im Tiebreak. Auch da fand ich, obwohl dann Djokovic auch was liegen lässt nach der 3-0-Führung, auch da fand ich Alcaraz manchmal zu früh vorne und auf Bälle nachgegangen, wo ich gedacht habe, ah, lass dir doch einen Moment Zeit. Naja, und dann haben wir diese unglaublich merkwürdigen Rückhandfehler von Novak Djokovic. Er ist wohl doch in der Lage, in Tiebreaks leichte Fehler zu machen. Das war sehr, sehr ungewöhnlich. Das war die wichtigste Phase in diesem Match natürlich, dass er da seinen Satzball nicht nutzen kann. Macht da zwei Rückhandfehler, hat er in der Pressekonferenz später auch gesagt, bei denen er so dachte, ja, das war natürlich so ein Knackpunkt, auch wenn der eine vielleicht nicht ganz sauber springt. Aber gut, das sind natürlich auch, also Ausreden hat er da nicht unbedingt gesucht. Und ja, der Rückhand-Return zum Satzgewinn von Alcaraz, ich glaube, der hat einiges gelöst dann.
Ja, also im ersten Satz hast du auch schon viel gesagt, ich will da gar nicht viel ergänzen. Du hast die Shot-Selection, also Schlagauswahl angesprochen. Ich fand die auch im ersten Satz schon ein bisschen problematisch. Da ist er auch ein bisschen abgeprallt an der Defensive von Djokovic und ist dann oft viel zu früh Risiko gegangen. Und ja, mich hat es halt ein bisschen erinnert, ich habe mich da wirklich zurückerinnert fühlt an das erste Wimbledon-Finale zwischen Nadal und Federer 2006. Das ist nämlich aus Nadals Sicht 0-6, 6-7, 7-6, 3-6 ausgegangen. Und wir waren ja lange auf sehr ähnlichem Kurs unterwegs. Also vielleicht wäre es sogar exakt so ausgegangen, wenn Djokovic eben den zweiten Satz gewonnen hätte im Tiebreak. Alcaraz hat ja nach dem Match gesagt, dass er sich nach Satz 1 auch gedacht hat, Mensch Carlos, du musst dein Level erhöhen, sonst sind hier alle enttäuscht. Ja. Was ich dir auch noch im ersten Satz geschrieben habe, ich glaube fast, dass es besser war, dass er in 1-6 als 5-7 verloren hat, weil er hat am Ende von Satz 1 schon ein bisschen rumprobiert und es war recht klar, dass es jetzt so nochmal eine klare Steigerung geben würde dann anfangs und da kam ja auch direkt das Break, wurde Djokovic ein bisschen überrascht, aber du hast auch erwähnt, wie er das dann halt wieder wegschenkte fast, fand ich, mit drei doofen Entscheidungen bei 40-30 wirklich und danach auch nochmal eine Break-Chance verschleudert, er hatte da einfach das so symptomatisch nur die Ballwechsel. Zweimal war es unnötig, zu einem völlig falschen Zeitpunkt den Stopp gespielt und zweimal auch wieder Shot Selection viel zu früh bei einem Ballwechsel durchgeladen. Djokovic war da total neutral in der Position, ist eher hinter der Grundlinie Alcaraz. Es hat da keinen Sinn gemacht und da sind wir dann schon erstmals Zweifel oder auch größere Zweifel dann nochmal gekommen, ob das heute schon klappen kann für ihn. Und er schien schon ein bisschen den Stress gegen Djokovic wieder zu spüren, weil er eben kaum leichte Punkte bekam und machte selbst dagegen, fand ich, ein paar Returnfehler zu viel anfangs beim zweiten Aufschlag von Djokovic. Trotzdem kam er eben in jeden Tiebreak. Jeder kennt die unfassbare Statistik von Djokovic und wie unbesiegbar der da ist, sicher auch Alcaraz. Und du hast auch erwähnt, 3-0 stand, 0-3 aus Sicht von Alcaraz. Und da hat sich für mich erstmals gezeigt, dass Alcaraz so ein würdiger Nachfolger der Big Three ist. Klar, Djokovic hat ihm mit in einem Stopp da auf jeden Fall wieder ein bisschen zurückgeholfen. Aber auch das hat er auch gegen Sinner, Hurkacz und Wawrinka in den Tiebreaks gemacht. Er hat in Wimbledon keinen Tiebreak perfekt gespielt. Das mag bei den French Open so gewesen sein, hier war es nicht der Fall. Aber alle anderen konnten es nicht nutzen. Mhm. Und wenn ihr könnt, schaut euch zum Beispiel mal bei dem Punkt bei 4-4 nochmal an. Djokovic ist da wirklich in diesem Ich mache keinen Fehler mehr Modus. Der hält den Ball im Spiel mit einer guten Länge und Alcaraz wirklich übertreibt da nicht, aber erhöht dann irgendwann den Druck und beendet dann den Punkt mit einem völlig überraschenden Stopp. Und das ist mutig, das ist genial und das hat, glaube ich, auch bei Djokovic Eindruck hinterlassen. Dann kam auch die Time Violation, da können wir über den Zeitpunkt diskutieren, aber du hast erwähnt, da kommen wir später noch dazu. Aber vielleicht haben ihn diese Attacken, auch wenn die teilweise dann bei 5-4 wieder ein bisschen übermütig waren, einfach ein bisschen unter Stress gesetzt und die Rückhand ist dann eingebrochen. Ich kann es mir auch nicht so recht erklären, wie das mit der Rückhand dann zustande kam. Aber wie dann Alcaraz das mit dem Return Hechter den Satzball verwandelte, war schon beeindruckend. Das war also praktisch Djokovic selbst, nur auf der anderen Seite. Da muss sich Djokovic schon gefragt haben, hey, spiele ich gegen mich selbst gerade? Und ja, das fand ich wirklich ja ganz besonders und hat nochmal seine Ausnahmestellung gezeigt von Alcaraz. Natürlich kann man im Nachhinein sagen, dass sich hier das Match entschieden hat. Ich glaube nicht, dass es sich gegen Djokovic hier entschieden hat. Da gab es später ja noch eine Situation mindestens. Aber klar, wenn Alcaraz den verliert, hat er auch selbst gesagt, dann verliert er das Finale. Das ist fast sicher. Aber lass uns doch zu den nächsten beiden Sätzen schauen, weil das war ja auch eine ganz schöne Achterbahnfahrt dann.
Ja, auf jeden Fall. Also, wobei Satz 3 natürlich dann auch einerseits ziemlich schnell ging, andererseits auch gar nicht. Also, das täuscht ja so ein bisschen das Ergebnis, was wir da dann gesehen haben. Es geht wieder los mit einem Break für Alcaraz. Das zieht sich schon so ein bisschen durch, dass der gleich am Anfang immer die Möglichkeiten hat. Hier schafft er das in dem dritten Durchgang. Na klar, hat das auch bei Djokovic ein bisschen Spuren hinterlassen. Und dann diese Situation bei 3:1 für Alcaraz, ein Aufschlagspiel von Djokovic, das 26 Minuten dauert. Mhm. Das ist unglaublich gewesen. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Irgendwann, es wurde ja immer eingeblendet, 11-mal über Einstand, 12-mal, 13-mal, ich weiß 13. gar nicht.
Ja, 13 waren es am Ende.
Am Ende 13-mal, ja, okay. Also das war schon, und das ist dann natürlich so ein weiterer Schlag. Da lässt dann ja auch so Novak Djokovic, weil wir haben jetzt noch gar nicht über die Fitness gesprochen, je länger das Match dann dauert, dann kommt das ja dann auch irgendwann mal im weiteren Verlauf, haben wir das ja auch gesehen, dass er sich dann da auch immer wieder mit dem Schläger auf die Oberschenkel geschlagen hat. Apropos Oberschenkel, sowohl Djokovic hat da ja so ein Tape gehabt, was man manchmal gesehen hat, und auch Alcaraz, beide Oberschenkel so bandagiert, vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung Support, damit es nicht nochmal wieder zu Krämpfen kommt oder so, weiß ich auch nicht. Naja, und dann gibt es eben das Doppelbreak, also dann zum 4:1 von Alcaraz, und das ist natürlich dann in dem Satz schon die Vorentscheidung, und dann bringt das am Ende auch durch, und dann kriege ich immer so ein bisschen so ein werde ich immer so ein bisschen unruhig, wenn dann Djokovic die Tasche packt und mal ganz entspannt, ganz langsam auch ohne groß Emotionen den Platz verlässt, weil ich dann so denke, naja, wer weiß, wenn der sich da wieder im Spiegel anguckt oder was er da auch immer macht und dann wiederkommt, dann kann das auch nochmal in eine andere Richtung gehen, und dann kommt er wieder und hat gleich am Anfang eine richtig knifflige Situation zu überstehen. Aus seiner Sicht jetzt, aus der von Djokovic, 0:1, 0:30 zu Beginn des vierten Satzes. Also ich habe mir hier auch wirklich tatsächlich, ich habe vor dem Fernseher gesessen und mir ein paar Notizen gemacht, weil man das echt sonst auch wieder vergisst. Und das kann er dann zwar noch retten, dann gibt es ein paar Aufschlagspiele, die ziemlich eng gewesen sind, und dann bei 3:2 das Break für Novak Djokovic. Und was ich dann spannend fand, kam zwar erst später die Grafik, aber bezieht sich ja auch auf diesen vierten Satz, diese Einspielung, dass er ungefähr einen Meter weiter vorne gestanden hat im vierten. Also, dass er die Bälle wieder früher genommen hat, dass er auch gemerkt hat, okay, ich muss irgendwas verändern. Und das ist natürlich dann auch eine Qualität. Und das ist mutig, das zu tun, weil die Power in den Schlägen von Alcaraz ist ja nun mal da. Und da dann noch ein bisschen weiter nach vorne zu gehen, musst du dann auch erstmal machen. Dann gegen Ende des vierten war es natürlich nochmal so ein Thema, dass Djokovic dann die Möglichkeit hat, dadurch, dass es dann so ausgeht, wie es ausgegangen ist, im nächsten dann anfangen zu können, also im fünften. Das war sicherlich auch nochmal ein Vorteil, dann der Doppelfehler am Ende von Alcaraz, und wir gehen dann also in den fünften. Ja, das waren aus meiner Sicht so Satz 3 und 4.
Ja, ich meine, zu den Oberschenkeln will ich gar nicht so viel sagen, weil die haben da mit Sicherheit ein bisschen was gehabt, aber es fällt schon auf, dass die Oberschenkel dann immer dann bearbeitet werden, wenn man gerade hinten liegt, und im fünften Satz sind die Oberschenkel dann nicht mehr Thema, aber gut. Mhm. Ich fand, die Sätze allgemein waren so ein bisschen typisch Djokovic, auch haben wir in Grand Slam-Finals schon öfter gesehen. Ich muss auch vorab sagen, dass ich Djokovic nach den Matches, also speziell wenn er verloren hat, für einen der fairsten Sportler überhaupt halte. Seine Reden sind toll, witzig. Aber während eines Matches tut er einfach alles, um zu siegen. Und da reißt er die Grenzen auch gern mal aus, was so noch sportlich ist. Also mir geht es jetzt nicht um den Tick, den Ball in wichtigen Momenten 12.000 Mal vorm Ausschlag ausspringen zu lassen. Nadal und andere haben auch Ticks. Wie gesagt, das Thema Shotlock selbst haben kommt gleich noch. Aber mir geht es eher um diese Theatralik, wenn es mal nicht so läuft und jeder im Publikum sehen muss, dass was nicht stimmt. Also jetzt abseits vom Oberschenkel jetzt mal. Oder auch wenn er sich nach hinten fallen lässt, wenn irgendwie der Ball, er sieht, der Ball geht ins Netz, dann lässt er sich noch fallen. Auch darum geht es mir gar nicht. Schaut euch einfach nur mal die Aufschläge an, das reicht völlig. Wenn im dritten Satz, als es nicht so lief, der Aufschlag nicht kam, fiel er oft komplett in sich zusammen, hat die Arme seitlich weggeworfen, teils ist er noch nach vorne gestolpert, als hätte er Koordinationsstörungen. Und dann schaut euch an, wie ein vergebener Aufschlag aussah im ab Mitte vierter Satz oder Ende fünfter oder auch ganzen fünften Satz. Da waren die Aufschläge, wenn die ins Netz gingen, ganz normal. Da war die Show dann weg. Das ist halt sowas, aber er braucht es eben. Alcaraz hat sich davon nicht rausbringen lassen. Der dritte Satz sah mit 6-1 auch einseitiger aus, als er war. Also wie gesagt, bis 4-1 oder was, du hast es erwähnt, war das eng. Klar hat Djokovic kurz am Anfang noch mit der Rückhand zu kämpfen gehabt, aber das ging dann etwas besser wieder. Und danach war eben jedes Spiel einfach eng und kämpft bis zu diesem epischen Aufschlagspiel, was du erwähnt hast. Und das ist der zweite Moment, wo ich so sage, hey, hier hat sich gezeigt, dass Alcaraz einfach anders ist als die anderen, die wir in den letzten 10 Jahren kommen gesehen haben. Wie er auch nach dem 6. abgewehrten Breakball, was Djokovic teilstark gemacht hat, wirklich. Wie er auch danach nicht locker ließ, immer wieder auch Djokovic die Spielbälle verwehrte und ihn nicht aus diesem Aufschlagspiel rausließ, das war besonders. Also außer Djokovic selbst und Nadal vielleicht, hätte keiner von den aktiven Spielern dieses Break noch geholt, da bin ich absolut sicher. Das hätte ich keinem zugetraut, so lange zu bohren und zu drücken, die ganze Kraft reinzustecken, bis es dieses Doppelbreak gibt, wonach Djokovic dann den Satz ja aufgab. Genau, und vierter Satz, du hast die Toilettenpause und alles angesprochen, war ja alles regelkonform. Ich hatte auch erwartet, einen neuen, frischen Djokovic danach zu sehen, haben wir ja gesehen. Du hast erwähnt, er war bei den Returns griffiger, ging mehr nach vorne, er hat auch besser serviert wieder, also es war alles ein bisschen wieder anders und ich fand auch da stark, wie sich Alcaraz anfangs gewehrt hat. Ich halte auch hier jede Wette, dass Sinner, Tsitsipas und Co. nach 10 Minuten 0-3 hinten gelegen wären. Da hat Alcaraz versucht, wirklich dagegen zu halten, aber irgendwann ist der Druck von Djokovic zu groß geworden, der da wirklich stark gespielt hat und dann ja auch verdient den Satzausgleich schaffte. Und du hast schon angedeutet, wie bist du in Satz 5 reingegangen? Klar hat Alcaraz auch eine bärenstarke 5-Satz-Bilanz, aber wir reden halt hier von einem Grand-Slam-Finale gegen den Best-of-5-Meister Djokovic. Was hat den Ausschlag gegeben?
Ja, genau, ich habe es schon einmal erwähnt. Also auch da war ich noch der Meinung, dass Djokovic das gewinnen würde, weil ich, es ist ja immer noch, es ist ja Rasen. Das ist ja schon der Belag, wo die jungen Spieler eigentlich am längsten auch brauchen oder ja insgesamt lange brauchen, um sich daran zu gewöhnen. Das ist alles nochmal ein bisschen anders. Ich glaube, auf keinem anderen Belag spielt die Erfahrung eigentlich eine größere Rolle als da. Deswegen habe ich schon gedacht, dass Djokovic hier jetzt einen Vorteil hat nach dem 4. auf jeden Fall. Es gab wieder ein frühes Break für Alcaraz bei 2-1. Also wirklich, das kann man wirklich wie so einen roten Faden da so drüberlegen über das ganze Match. Was wir noch gar nicht so oft jetzt betont haben, obwohl es immer wieder passiert ist, beide, Djokovic sogar noch mehr, sind relativ häufig ausgerutscht und da gab es auch Situationen, wo ich so dachte, Junge, also da kann aber auch mal wirklich so, wenn das Knie dann da so verdreht wird, das haben wir von beiden gesehen, aber haben sie zum Glück ziemlich gut weggesteckt.
Ich weiß, was du meinst, aber Djokovic ist aus Gummi, also der Körper ist der Wahnsinn. Ich glaube, der kann sich gar nicht wehtun, das ist so beeindruckend.
Ja genau, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Aber irgendwann denke ich, also kann man das wirklich nur mit jahrelangen Dehnübungen und so machen, dass die Bänder das alles aushalten? Ist auch egal. Jedenfalls, es gab mehr als eine Situation, als ich da habe ich da gesessen und gedacht, das kann auch jetzt mal ganz unangenehm sein, so in Richtung Kreuzband und so, aber ist ja alles nicht passiert. Ja, wir müssen, glaube ich, nochmal darüber sprechen, dieser kleine Wutausbruch dann von, was heißt klein? Also der Schläger, den er da mal, also volles Met da an dem Pfosten zerschellen lassen hat, wonach er sich ja dann so immer im nächsten Spiel so ans Handgelenk gefasst hat. Da haben wir beide ja auch noch ein bisschen geschrieben. Ich dachte erst, der könnte sich dabei ein bisschen wehgetan haben, aber dann in der Zeitlupe hattest du mir dann auch geantwortet, stimmt ja auch, hat er kurz vorher noch losgelassen, da muss man echt aufpassen. Ne? Also wenn die Wucht, die da dabei ist, wenn er den da vielleicht einen Tick zu lange in der Hand hält oder irgendwie koordinativ das nicht so richtig hinbekommt, ich meine, wir haben den Schläger gesehen, wie der danach aussah, dann kann das schon ganz schön wehtun. Und ich hatte so ein bisschen Sorge, dass er sich da wirklich mehr weggeholt hat, aber dann ging es ja zum Glück wieder. Kleiner Wutausbruch. Was dann noch auf jeden Fall mir hängen geblieben ist, ist das Ass von Carlos Alcaraz mit dem zweiten Aufschlag zum 5-3. Mhm. Das war wirklich auch nochmal, wo ich so dachte, okay, das ist nochmal die nächste Ansage. Und dann nochmal dieser Seitenwechsel bei 5-4 und er sitzt da und wir denken alle, na, kann der das? Und Djokovic hat ja auch selbst auf der Pressekonferenz hinterher noch gesagt, er hat eigentlich das Gefühl gehabt, wirklich gut auch retourniert zu haben im letzten Aufschlagspiel von Alcaraz. Und dass der das aber obwohl hier wieder das Wort Schlagauswahl steht, dass der das da so unbeeindruckt und cool wegspielen kann, dass er den Stop nochmal spielt, obwohl er bei 0-0 nicht gelingt und da dann nicht nervös wird und das wirklich zu Ende bringt in einem Aufschlagspiel, in dem er gar nicht so viele freie Punkte bekommt, das finde ich absolut beeindruckend.
Ja, ich sag's ganz, wenn wir bei beeindruckend ist das richtige Stichwort. Das letzte Mal, dass mich ein fünfter Satz von einem Nicht-Big-Four-Mitglied so beeindruckt hat, war, glaube ich, Del Potro 2009, wobei ich da sogar anführen könnte, dass Federer da körperlich ein bisschen nachgelassen hat. Also, da ich ja mit dem Big Four aufwuchs, habe ich vielleicht sowas im fünften Satz noch nie gesehen. Es war ein typischer Djokovic-Satz eigentlich, weil ich steige noch vorher ein als du eigentlich. Es war, weil diesmal war verrückterweise ja Alcaraz Djokovic. Es war zunächst wie immer. Alcaraz hat direkt Breakchance zum 1-0 erhalten, die Djokovic abgewehrt hat. Und dann folgte, was immer folgt. Djokovic erhält darauf, kurz darauf selbst einen Breakball zum 2-0, spielt einen perfekten Punkt. Alcaraz gräbt alles aus. Dennoch muss Djokovic nur noch den Volley gut im Feld platzieren. Dann steht es 2-0. Aber dieser Volley landet im Netz. Und da habe ich schon erstmals gedacht, oh, der Djokovic-Film hat sich diesmal verändert. Das war wirklich da, wow, was ist jetzt los? Ich dachte erst sogar, Djokovic hätte den Ball ins Ausfliegen lassen können, aber die Wiederholung hat dann schon gezeigt, dass der Ball sich wohl reingedreht hätte.
Und dann dieser Drive, dieser Topspin-Volley war das, ne?
Genau. Mhm. Und das Break hast du dann selbst angesprochen, hat Djokovic auch zweimal ein bisschen seltsam agiert, aber war auch stark von Alcaraz, genau. Du hast den Wutausbruch angesprochen. Also an sich hat er mich nicht gestört, aber ja, das war schon wichtig, dass er rechtzeitig losgelassen hat. Sonst hätte er schon im Handgelenk Probleme machen können. Mich hat aber danach auch beeindruckt, wie er danach in 60 Sekunden einfach mal auf 3-1 gestellt hat, Alcaraz. Ja. Einfach zack, Break geschafft, jetzt bin ich im fünften Satz vorn, bum, bum, bum. Also das war wirklich auch bärenstark, auch. Aber danach, man muss schon sagen, Djokovic hat er dann nicht locker gelassen, nicht wie im dritten Satz. Nein, er hat dann seine Aufschlagspiele alle gehalten, den Druck hochgehalten. Und es ist ja schwer genug, so einen Break-Vorsprung im fünften Satz zu transportieren. Aber wir reden hier noch von einem Grand-Slam-Finale. Das erste Wimbledon-Finale eines 20-Jährigen. Wir reden davon, dass Alcaraz ein guter, aber kein überragender Aufschläger ist, der jetzt in jedem Aufschlagspiel 2-3 Punkte pro Aufschlagspiel bekommt. Ja? Und wir reden vor allem davon, dass der beste Return-Spieler der Geschichte auf der anderen Seite lauert. All das erzeugt Druck. Und dennoch, ich sage, hat es Alcaraz geschafft. Also klar hat Djokovic auch mal ein, zwei Returns verschlagen, aber er hat auch ein paar mit unglaublicher Länge gespielt. Und das dann, vor allem bei 5-4, wie er das ausserviert hat, das war unfassbar. Also wir wissen alle, dass speziell Federer, aber auch Nadal schon größere Probleme hatte, gegen Djokovic auszuservieren. Und Alcaraz hat ja auch mit nervösen Stoppfehler begonnen, wo wir, glaube ich, alle gedacht haben, ah, here we go again. Mhm. Gleich kommt das Break von Djokovic. Und was macht Alcaraz bei 5-4, 0-15? Du hast schon kurz angesprochen, ich will auch nochmal. Er spielt nochmal einen Stopp. Und nicht nur das, Djokovic läuft ran. Er kontert dann noch mit einem perfekten Lob über Djokovic. Also sag mal, geht's noch? Spürt der eigentlich noch irgendwas? Also wer macht denn sowas? Das ist doch geisteskrank. Ich saß da und dachte, was ist mit dem los? Ich habe das nicht. Und der nächste Punkt war ja auch nicht viel weniger verrückt, wenngleich das dann mehr Instinkt war. Also einen halben Bäckerhecht zeigen musste, um Djokovic Passierball zu bekommen und das dann mit so einem Volley-Stop schaffte. Unfassbar.
Ja, das der war auch Wahnsinn. Stimmt, ja.
Ja. Es war auch übrigens ein großer Unterschied, die Passierschläge. Djokovic hat 3 Passierwinner geschafft, Alcaraz hat gleich 14 geschlagen. Und genau, zum Matchball spielen wir euch noch einen kurzen Ausschnitt vor, was die offizielle Wimbledon-Account auf Twitter postete. Hört da mal genau hin, vielleicht fällt euch ja was auf. Wer genau hingehört hat, fiel vielleicht ein anderer Stöhner auf, der nicht von Alcaraz kommen konnte. Das war nämlich jener von Nadal. Hier wurde nämlich der Matchball von Nadal 2008 gegen Federer und der von Alcaraz gegen Djokovic untereinander gelegt, weil die sich wirklich so sehr ähneln, auch vom Ballwechsel her. Auch der Jubel danach, müsst ihr euch mal anschauen. Aber dann kommen wir zu Sieger Alcaraz. Was hat dich denn noch besonders beeindruckt? Und war es die Wachablösung, wie einige meinen, ist er jetzt der Mann, den es zu schlagen gilt?
Ja, also ich meine, Djokovic wird jetzt nicht seinen Schläger an die Wand hängen und sagen, das war's jetzt. Also auch Djokovic ist sicherlich noch immer der, den es zu schlagen gilt, aber ich glaube, da ist jetzt so ein Ruck einmal durch die Tenniswelt gegangen. Also ich kann das nur nochmal wiederholen, dass ich beeindruckt davon bin, wie er das mental am Ende hinbekommen hat. Auch beim Matchball, als er dann nochmal eingeblendet wurde, als die Kamera noch nicht auf der Totalen stand, sondern als man ihn im Close-Up hatte. Also ich habe da nicht irgendwas gesehen von extremer Aufregung oder irgendwie so. Ich habe nicht gedacht, dass er jetzt für sich so denkt, oh Gott, jetzt habe ich hier die Möglichkeit und so. Und wie er das hinkriegt, das finde ich irgendwie stark. Auch das Zusammenspiel mit Juan Carlos Ferrero fand ich auch immer sehr interessant zu beobachten, der ja auch eine gewisse Ruhe einfach da ausstrahlt, ne? Und dann auch zwischen großen Punkten immer so diese Geste zwischendurch auch wieder gemacht hat, so komm ganz ruhig und weiter und so, und aber dann trotzdem natürlich auch jemand ist, der viel Energie gibt, und ich glaube, dass das einfach sehr gutes Zusammenspiel ist. Und auch das nach Paris, dass er das so durchgezogen hat. Ich meine, er hat selbst zugegeben, die Krämpfe und all das, das hat mentale Gründe gehabt. Und er konnte morgens nichts frühstücken und irgendwie auch mittags nichts essen, wenn wir uns daran erinnern. Und soll dann da als Favorit reingehen sogar in das Match. Vielleicht war das auch damals einfach ausschlaggebend, dass er Favorit war und hier jetzt nicht unbedingt. Aber trotzdem, nochmal mit 20, also auf Rasen das schon zu schaffen beim wichtigsten und historischsten Turnier überhaupt, das ist bestimmt das Schwierigste überhaupt, wenn man noch so jung ist. Und von daher, ja, gerade auch mit Ausblick auf das, was jetzt kommt, Hardcourt und so, US Open, denken wir ans letzte Jahr, natürlich ist er da jetzt der, den es zu schlagen gilt, ja.
Ja, also ich habe ja schon während jedes einzelne Satz ein bisschen versucht rauszuheben, was mich bei Alcaraz besonders beeindruckt hat, vor allem aber auch, wie er ausserviert hat. Das hat ja auch Djokovic bei seiner Rede als erstes angesprochen. Ich glaube, das hat er echt nicht erwartet, weil er hat ja schon Nadal, Federer, Murray alle gegen sich ausservieren sehen. Aber dass das ein 20-Jähriger im Wimbledon-Finale so cool macht, ich glaube, das hat auch ihn tief beeindruckt. Was mich aber am meisten beeindruckte, das ist ja gar nicht hier passiert, du hast schon angedeutet, das ist bei den French Open besiegt und passiert. Und Dennis, wir sagen ja auch offen, wenn manche Prognose daneben war, und meine Rüd-Prognosen sind ja schon zu einem kleinen Running Gag geworden. Aber an dieser Stelle möchte ich sagen, dass ich froh bin, dass wir das, was Alcaraz in Paris gegen Djokovic passierte, nicht überbewertet haben. Ich hatte sogar noch gelobt, dass er in aller Öffentlichkeit darüber sprach, dass er mental einfach nicht bereit war und der Druck bzw. die Djokovic-Aura für ihn damals noch zu viel war. Und ich glaube auch, dass mit der Favoritenstellung kann durchaus auch zu tun haben. Ich dachte mir damals aber schon, dass es die richtige Lösung ist, das öffentlich zu sagen, weil manche haben das ja auch ein bisschen, das war ja so umstritten, ob man das wirklich machen sollte, auch ein bisschen Schwäche vor Djokovic zu zeigen. Ich fand es aber besser und das Gegenteil von dem, was Sinner macht. Aber auch um eins klar zu sagen, ich stelle mich hier nicht hin und tue so, als hätte ich kommen sehen, was jetzt in Wimbledon passiert ist, nicht mal annähernd. Ich hatte gehofft, dass Alcaraz auf Djokovic treffen würde, damit er ihm gleich wieder gegenübersteht, er sich dran gewöhnt, auch auf Rasen Rückschlüsse ziehen kann, weiter lernt. Ich hatte halt nur erwartet, dass er wie Nadal gegen Federer ja in Wimbledon erst 2-3 Anläufe braucht, bis er ihn wirklich vom Thron stoßen kann. Auch Djokovic hat sich ja überrascht gezeigt. Ich habe nicht erwartet, dass er dieses Jahr bereits so gut auf Rasen spielen würde, aber er hat bewiesen, dass er der beste Spieler der Welt ist. Wie schnell Alcaraz sich sein Spiel und seine Bewegungen an diesen Rasen und an Wimbledon angepasst hat, ist wirklich beispiellos, oder beziehungsweise wir müssten dann zu Zeiten von Boris Becker zurückgehen, weil nicht einmal Nadal hat das so schnell geschafft, obwohl der ja von den Big Three der Beste im jungen Alter war. Die Bilanz von Alcaraz in dem Jahr übrigens jetzt bei 47 Siegen bei 51 Matches. Also wir reden hier von einer Winning Percentage von über 92% mit 19 beziehungsweise jetzt 20 Jahren. Das ist Wahnsinn.
Ja.
Und ja, ich glaube auch, dass wir halt jetzt eine Zweierspitze haben mit Alcaraz und Djokovic, an dem sich der Rest messen lassen muss. Du hast auch Juan Carlos Ferrero angesprochen, der einen fantastischen Job als Coach macht, meiner Meinung nach. Weißt du übrigens, dass dessen letzter Grand Slam ausgerechnet in Wimbledon war, und zwar vor 11 Jahren? Die Ex-Nummer 1 der Welt, was er ja war, wurde damals in Runde 1 mit 3-6, 3-6, 1-6 vom Court gefegt. Und jetzt rat mal, wer der Gegner war.
Novak Djokovic.
Richtig. Insofern hat sich hier ein Kreis auch geschlossen, wie auch bei uns jetzt, denn wir kommen jetzt zu jenem Djokovic. Was glaubst du denn, wie groß ist der Rückschlag für ihn? Die Chance in dem Jahr schien ja groß wie nie, eigentlich diesen Kalenderslam zu schaffen. Federer weg, kein Nadal bei den French Open. Alcaraz noch ein bisschen jung, der Weg war gefühlt frei. Wirft ihn das jetzt sehr zurück?
Ja, also es ist jetzt ja schon so, dass ein bisschen was passiert ist. Ne? Wir haben diese unfassbar lange Serie auf dem Center Court, die jetzt einfach gerissen ist. Also über 10 Jahre war er da nicht bezwungen worden. Das ist jetzt vorbei. Den Kalender Grand Slam hast du auch angesprochen. Er war ja schon einmal super nah dran mit dem Finale gegen Dani Medvedev in New York, was er dann verloren hat, wo der Druck dann zu groß ist. Und da glaube ich, das glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass das wirklich nochmal ein ernsthaftes Thema sein kann. Man darf es nicht komplett ausschließen, aber ich kann es mir schwer vorstellen, weil auch er hatte dann im Laufe des 4. und 5. Satzes schon auch mal so ein bisschen so eine Phase, wo ich dachte, er bewegt sich auch nicht mehr so gut. Und klar, wir sprechen immer wieder über seine Fitness, über seine Beweglichkeit und das kann natürlich auch nächstes Jahr noch immer reichen, aber ich glaube nicht wirklich nochmal, was heißt nochmal, er hat es ja nicht geschafft, aber ich glaube nicht, dass es zum Grand Slam reicht. Das heißt, da ist vielleicht so ein kleiner Traum zerplatzt. Er wird sicherlich immer noch sehr, sehr ehrgeizig sein, was einfach diese Grand Slam-Titel insgesamt angeht, das einfach noch höher zu schrauben. Er hat auch immer noch vielleicht den Wunsch, nächstes Jahr Roland Garros findet ja sozusagen zweimal statt, Olympische Spiele in Paris. Da kann man natürlich auch nochmal angreifen, das geht alles. Aber gegen einen, der ihm wahrscheinlich noch öfter begegnen wird, so oft haben die beiden ja gegeneinander noch gar nicht gespielt. Das war ja erst das dritte Mal. Ja, also aber gegen so einen, der dann körperlich noch viel mehr drauf hat als viele andere Junge, glaube ich nicht, dass er da wirklich jetzt irgendwie in Richtung Grand Slam nochmal gehen kann. Trotzdem, also ich muss schon auch sagen, dass er mir ein bisschen leid getan hat. Ich bin kein großer Novak Djokovic-Fan und ich weiß auch, du kritisierst auch viele Dinge und viele auch zu Recht. Ich sitze nicht vorm Fernseher und jubel den irgendwie an, aber ich finde es einfach besonders fürs Tennis, wenn da solche Rekorde aufgestellt werden und dadurch, dass das jetzt mit dem Slam nicht mehr möglich ist, finde ich schon so ein bisschen schade. Es hätte mich sehr interessiert, wie das in New York gewesen wäre, wenn er die Chance gehabt hätte. Aber, und das hast du vorhin auch schon mal angedeutet, wie gut er sich teilweise auch als Verlierer präsentiert. Und das fand ich sehr, sehr schön, sowohl beim On-Court-Interview als auch auf der Pressekonferenz. Ich habe da mal reingehört, so eine kleine Stelle mal rausgecuttet, weil das, was Novak Djokovic hier über Carlos Alcaraz sagt und wie er ihn lobt, das ist ein ganz, ganz feiner Zug, finde ich. Und da hören wir jetzt mal rein.
I think people have been talking in the past 12 months or so about his game being consisting of certain elements from Roger Ruff and myself. I would agree with that. I think he's got basically best of all three worlds. He's got this mental resilience and really maturity for someone who is 20 years old, it's quite impressive. He's got this, you know, Spanish bull mentality of competitiveness and fighting spirit and incredible defense that we've seen with Rafa over the years. And I think he's got some nice sliding backhands that he's got. Maybe he's got some similarities with my backhands, and he's just two-handed backhands and defense and being able to adapt. I think that has been my personal strength for many years, and he has it too. So I haven't played a player like him ever, to be honest. You know, Roger and Rafa have their own, obviously, strengths and weaknesses, but Carlos is very complete player, amazing adapting capabilities that I think are a key for longevity and for a successful career on all surfaces.
Ja, also ich glaube, ich muss da jetzt nicht alles wortwörtlich übersetzen. Ich glaube, das kriegt ja schon irgendwie alles so hin. Aber es ging natürlich nochmal um diese Thematik. Wie viel hat Alcaraz von den großen Dreien? Was hat er von wem? Und diese Offenheit und Ehrlichkeit, das auch so zu sagen, das fand ich irgendwie schön von Novak Djokovic. Sowieso hat er sich meiner Meinung nach direkt danach schon eigentlich sehr, sehr gut vom Handshake am Netz bis zur letzten Frage bei der Pressekonferenz eigentlich sehr gut verhalten. Und ja, jetzt habe ich einen langen Take gemacht zu Djokovic und jetzt bist du mal wieder dran.
Ja, du, ich habe es ja auch schon angesprochen. Ich finde sein Verhalten wirklich nach Niederlagen immer top. Ich finde auch sein Spiel unglaublich beeindruckend. Ich bin kein Fan von Theatralik und das hat mich auch bei Serena Williams manchmal gestört. Das ist das, was ich so ein bisschen kritisiere, weil ich das nicht mag, aber das ist persönliche Geschmackssache. Er ist ein unglaublich fantastischer Tennisspieler, da gibt es keine Diskussion. Genau, und zu dem Big Three, da bin ich sogar froh, dass er, was er da gesagt hat über Alcaraz, weil du weißt ja, ich habe das auch schon länger, bestimmt auch nicht als einziger gesagt, dass er für mich so ein bisschen Elemente von allen dreien der Big Three in sich vereint. Deswegen schön, Novak Djokovic ist natürlich noch ein größerer Tennisexperte. Deswegen, wenn der das so sieht, dann freut mich das. Man hat aber auch gemerkt, finde ich, dass Djokovic also vor dem Finale auch schon ein bisschen vor Selbstvertrauen gestrotzt hat, ohne Federer und Nadal zuletzt. Also ich werfe ihm das wirklich nicht vor. Ich hatte das gleiche Gefühl wie er. Also er kann da ruhig ehrlich damit umgehen. Also ich hatte auch das Gefühl, aktuell kann ihn keiner schlagen, vor allem nicht auf Rasen. Und ich denke auch, die einzige Gefahr, die er und ich gesehen haben, sind Alcaraz, wahrscheinlich auch viele andere. Aber es hat halt in Paris so gewirkt, als ob der sich erst ein paar Mal gegen Djokovic stellen muss, speziell auch auf Rasen, bis er diesen schlagen könnte. Und ja, sonst schafft es irgendwie keiner, Djokovic richtig zu stressen. Und ja, teilweise hatte ich auch das Gefühl zuletzt, deswegen war ich auch ein bisschen kritisch bei den anderen Spielern, ob sie es jetzt irgendwie schon aufgeben und keine Ahnung, lassen wir Djokovic halt mal seine letzten Ziele noch erreichen, dann hört er vielleicht früher auf und wir können endlich mal gewinnen. Ich weiß es nicht. Aber Alcaraz hat nach dem Match auch gesagt, und das unterscheidet ihn auch so, ja, dieser Sieg ist auch großartig für die neue Generation. Wenn sie gesehen haben, dass ich ihn schlagen kann, denken sie, dass sie das auch können. Und lieber Carlos, ich befürchte, dass du dich da täuscht. Auch wenn es für die Spannung gut wäre. Es wäre schön, wenn du recht behältst für die Spannung. Aber ich weiß nicht, ob der Rest das kann, was du kannst. Also es liegt an Djokovic. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass dieses Wimbledon-Finale ein anderer gewonnen hätte, außer Alcaraz. Das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht ändert sich das jetzt, weil er mal verloren hat. Ich sehe aber schon, dass Alcaraz Elemente in seinem Spiel hat, die Djokovic Probleme bereiten können, die die anderen einfach in ihrem Spiel nicht haben. Und deswegen weiß ich nicht, ob es viel hilft, wenn sie jetzt gesehen haben, dass Alcaraz Djokovic bezwungen hat. Aber warten wir es ab. Djokovic hat ohne Nadal auf alle Fälle dringend einen Rivalen gebraucht. Und Alcaraz hat gezeigt und danach auch gesagt, wortwörtlich wirklich, er ist bereit, diese Rolle anzunehmen und das tut einfach dem Tennis gut. Er ist bereit, Djokovic neuer Rivale zu werden. Und ich glaube, auch für alle Djokovic-Fans ist das langfristig gesehen gar nicht so schlecht. Denn das motiviert ihn ja weiter. Also ich glaube sogar, dass Djokovic weiß, hey, ich muss jetzt noch ein bisschen länger spielen, um Alcaraz auch ein paar Titel wegzunehmen, weil aktuell wirkt es so, als wenn der komplett freie Bahn hätte, wenn Djokovic weg wäre. Kommen wir zu einem Thema, wo ich sehr froh bin, dass das jetzt nach einer Niederlage von Djokovic ansprechen können, weil ich da jetzt nicht von seinen Siegen immer ablenken will. Weil dieses Shotclock war ein großes Thema beim Finale. Bei Sky wurde es angesprochen. Es gab keine hunderte, sondern wirklich tausende Tweets dazu. Ex-Profis wie Pam Shriver haben sich dazu geäußert und gefragt, wo die Verwarnung bleibt. Und ich sage auch ganz klar, es geht hier nicht um Djokovic. Es gibt viele andere Spieler, unter anderem natürlich Nadal, die Shotclock-Regel auch ausreizen. Der eine eben mit Ball aufhüpfen, der andere mit seinen Ritualen. Es ist alles okay. Keiner bricht eine Regel, solange der Schiedsrichter ihn nicht verwarnt. Es geht nur einfach darum, macht die Shotclock so Sinn, wie sie aktuell angewandt wird?
Aber ich habe noch mal eine Gegenfrage. Also die Shotclock natürlich immer ein Thema gewesen aufgrund von Novak Djokovic und Rafael Nadal, weil die ja immer so viel Zeit in Anspruch genommen haben. Also die haben sicherlich auch ihren Teil dazu beigetragen. Aber jetzt, wenn man jetzt sich jetzt mal die Weltspitze anguckt und Nadal und Djokovic ausklammert, findest du auch, dass es da noch viele andere gibt, die da so ein Thema draus machen? Oder glaubst du, es sind speziell die beiden?
Naja, bei den beiden fällt es auch am stärksten auf, weil man am meisten drauf achtet. Es stimmt aber schon, dass viele junge Spieler da recht schnell agieren. Ich weiß aber nicht, ob das in ihrer ganzen Karriere so bleibt. Und es gibt schon ein paar Ausnahmen, wo sich auch länger Zeit lassen.
Ja, weil ich finde nämlich, dass, also klar, das ganze Thema ist hier nochmal aufgekommen und zu Recht auch aufgekommen, weil es gibt da ja so ein paar Variablen drin und das letztendlich entscheidet dann ja auch der Schiedsrichter. Also wenn er den Spielstand sagt, in dem Moment drückt er das ja auf seinem Tablet da rein, dann läuft die Uhr. Dann ist die Frage, wann sagt er das, wie viel Zeit ist dann, was passiert, wenn Djokovic den Ball hochwirft und wenn er nochmal aufkommt, wenn er dann vielleicht keine Sekunden mehr hat, dann wird es wiederum nicht nochmal von vorne gestartet. Was passiert zwischen dem ersten und zweiten Aufschlag, was passiert, wenn die Netzkante mit dabei ist, das ist alles richtig. Aber ich persönlich glaube, dass das in der Zukunft nicht mehr so ein ganz großes Thema sein wird, weil ich glaube, der Trend geht eher dahin, dass, also das war bei den beiden schon extrem und mir würden gar nicht so viele andere einfallen, wo ich so denke, okay, da könnte man jetzt mal wieder drüber nachdenken. Also wenn ich da an Alcaraz denke oder an Medvedev denke oder an Zverev denke und die haben da alle ihre Rhythmen, ist es klar, aber gehen da eigentlich einigermaßen zügig durch. Deswegen glaube ich, dass das Thema vielleicht eher an Bedeutung verlieren könnte in Zukunft. Das ist meine persönliche Einschätzung.
Ja, ich sehe das, aber es gibt halt Ausnahmen, die es dann doch wieder ausreizen. Also, du hast jetzt mit die Herren angesprochen. Iga Świątek ist ehrlicherweise nicht die schnellste, wenn es darum geht. Mhm. Die ist dann eher, ja, nicht Nadal-Trip, aber in der Richtung zumindest unterwegs. Ich glaube schon, man sollte es sich angucken, weil man hat ja auch in Einblendung gesehen, dass es nicht selten an die 40 Sekunden dauerte, bis Djokovic mal aufgeschlagen hat. Außerdem glaube ich eh, dass der uns noch einige Jahre erhalten bleibt. Also ist es, finde ich, schon auch relevant. Also es gab dann auch die Phase, wo es dann gut lief und wo er es plötzlich eilig hatte. Und klar, die Schiedsrichter entscheiden halt recht willkürlich, ob sie das Ergebnis recht schnell verkünden und dann die Shotclock starten oder ob es eben länger dauert. Ich habe das bei den French Open auch schon beobachtet. Manche haben da wirklich immer sofort gedrückt, andere haben sich immer 6-7 Sekunden mindestens Zeit gelassen. Es macht auch Sinn, es nicht immer super streng zu machen, da sofort zu drücken. Gerade bei intensiven, längeren Ballwechseln ist Fingerspitzengefühl gefragt, auch wenn es 30 Grad hat. Aber das war in Wimbledon beides nicht der Fall. Und da war der Schiedsrichter schon recht großzügig, fand ich. Was mich aber noch mehr stört, ist eigentlich, dass die Shotclock dann einfach ständig gestoppt oder angehalten wird. Also wenn das Publikum leer macht, dazwischen ruft, alles gut. Dann Shotclock stoppen oder sogar ausmachen. Aber ein Beispiel. Der Schiedsrichter hat ja teils schon knapp 10 Sekunden gewartet, bis er das Ergebnis gesagt hat. Dann liefen die 25 Sekunden, die Djokovic, was sein gutes Recht ist, ausgereizt hat. Dann waren wir oft bei so 35 Sekunden knapp. Wenn Djokovic dann mal länger brauchte und das halt knapp wurde mit der Shotclock, dann hat er schnell den Ball hochgeworfen und ihn wieder aufgefangen. Mhm. Was passiert? Die Shotclock wird ausgeschalten. Dann hat er wieder alle Zeit der Welt. Also nochmal 10, 12 Mal auftippen. Wir sind inzwischen bei gut 50 Sekunden. Dann Aufschlag, Netzaufschlag, Shotclock. Wäre entweder dann ausgemacht worden, wenn sie noch an wäre, oder sie bleibt wie in dem Fall eben aus. So. Also wieder alle Zeit der Welt. Nochmal 10-mal springen lassen. Wir sind jetzt bei 75 Sekunden. Aufschlag. Oh, Fehler. Also kommt der zweite Aufschlag. Wieder gibt es keine Shotclock. Jetzt aber nochmal besondere Konzentration, bloß kein Doppelfehler. Lassen wir den Ball nochmal 15-mal aufhüpfen. So, und dann sind wir bei über 100 Sekunden, bis dieser Ball ins Spiel kommt. Das geht nicht. So vergraulst du wirklich jeden Zuschauer, der nicht Fan von einem der beiden Spieler ist. Ganz besonders die junge Generation. Es haben auch viele geschrieben, dass sie jetzt zur Tour de France wechseln. Da ist mehr Action. Also,
okay.
Wie gesagt, Djokovic hat sich ja dann sogar beschwert, als sich der Schiedsrichter dann nicht mehr ewig Zeit beim Spielstand ansagen ließ. Das war dann das I-Tüpfelchen. Er wäre ja da noch nicht mal beim Handtuch. Gut, seit wann steht in den Tennisregeln, dass nach jedem Punkt, selbst wenn du einen Servicewender schlägst, dass du dann das Handtuch benutzen musst, aber das ist was anderes. Es geht hier auch wirklich nicht um Djokovic, es gibt andere auch. Er verstößt auch gegen keine Regeln. Es müssen einfach Anpassungen her, finde ich. Regeln, wie viel Zeit du bei einem zweiten Aufschlag hast, wie viel du nach einem letzten Aufschlag hast oder eben auch, wenn du dich mal verwirfst, das kann ja passieren, alles gut. Aber es kann nicht sein, dass ich mir einfach den Ball hochwerfe, ihn auffange und dann habe ich wieder alle Zeit der Welt. Das geht nicht, finde ich. Aber dann lass uns doch kurz noch zu den Halbfinalisten kommen, beziehungsweise, ja, mit Medvedev habe ich jetzt wenig zu sagen, außer dass es halt ein Mismatch gegen Alcaraz ist, weil er einfach da 10 Meter hinter der Grundlinie steht und da kannst du gegen Alcaraz mit seinen Stops und alles nichts ausrichten. Was sagst du denn eher zu Sinners Auftritt? Zufrieden, weil Halbfinale, oder sind da eher Zweifel gewachsen?
Ja, das ist auch wieder so ein Ding, und wir sprechen ja gleich auch noch über das Damenfinale, da kann ich leider nicht ganz so viel zu sagen, weil ich es halt nicht live gesehen habe. Und wenn ich mir die Zusammenfassung anschaue, dann kriegt man ein Gefühl dafür, aber das ist was anderes, als wenn man es wirklich live gesehen hat. Wenn man jetzt sieht, Halbfinale erreicht in Wimbledon, denke ich auch erstmal, als jemand, der eigentlich immer recht überzeugt von Jannik Sinner gewesen ist, dass das kein schlechtes Ergebnis ist, aber ich bin sehr gespannt, was du gleich noch so zu sagen hast. Also, was man sicherlich sagen kann, ist, dass die Lücke zwischen ihm und Alcaraz scheinbar doch ein bisschen größer ist, als man zwischendurch vielleicht so denken konnte. Ich meine, letztes Jahr Wimbledon haben sie ja auch gegeneinander gespielt und es war so eng und es ist so diese Rivalität, über die man gesprochen hat und so. Und Ich glaube, dieser Gap hat sich da so ein bisschen vergrößert. Das denke ich schon. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, dass sein Draw bis zum Halbfinale hier jetzt bei Wimbledon vielleicht auch nicht ganz so schwer gewesen ist. Also, wenn ich das einmal durchgehe, natürlich ist Cerundolo ein guter Spieler, aber nicht unbedingt auf Rasen. Natürlich ist Schwarzmann ein guter Spieler, hat aber eine schlechte Phase. Da lässt er überhaupt nichts liegen. Dann spielt er gegen Alice den Franzosen, dann spielt er gegen Galan, dann spielt er gegen Safiulin. Der ist natürlich ein bisschen überraschend und stark ins Viertelfinale gekommen, das stimmt. Aber dann spielt er gegen Novak Djokovic. Und ich glaube, da hätte es durchaus vielleicht die ein oder andere schwierigere Aufgabe für ihn geben können grundsätzlich. Deswegen bin ich gespannt, wie du dieses Halbfinale jetzt bewertest und was du zu dem Match sagen kannst gegen Djokovic.
Ja, erstmal allgemein zu Sinner, ich glaube, dass er das Glück der späten Geburt hat, weil wäre er in der Generation Dimitrov oder auch Team groß geworden, dann wäre er, glaube ich, an der Big Three zerschellt, weil ich habe da nervlich einige Fragen. So hat er das Glück, dass er irgendwann wahrscheinlich keinem der Big Three mehr gegenübersteht und Alcaraz wird jetzt nicht jedes Jahr alle 4 Grand Slams gewinnen können, denke ich. Mal sehen, wie Rune sich noch entwickelt, aber es sollte trotzdem ab und zu doch was für ihn abspringen, weil sein Talent eigentlich ja zu groß ist. Und man kann jetzt auch sagen, erstes Grand Slam-Halbfinale ist doch super und alles, aber du hast den Draw völlig richtig angesprochen, er hatte nicht einen Top-80-Spieler als Gegner. Dafür kann er nichts, aber der Auftritt gegen Djokovic fand ich dann ernüchternd. Also wie kann man konstant gutes Tennis zeigen, wenn die Punkte nicht wichtig sind, aber dann so zuverlässig sein absolut schlechtestes Tennis spielen, wenn die Punkte wichtig werden, wenn Big Points anstehen. Also es ist für solch einen Top-Spieler wirklich erstaunlich, wie konstant er es schaffte, schlecht Fehler zu machen, wenn Big Point anstand. Auch die Vorhand war natürlich an dem Tag ein großes Problem. Das kommt mal vor, gut, kein Ding. Dennoch hatte er Chancen, die er wirklich aber alle nicht nutzte. Also stellvertretend auch der Tiebreak, als er nach dem Geschenk von Djokovic mit 3-1 führte und danach hat er wirklich fast keinen Ball mehr über das Netz gekriegt. Also das, was mir halt am meisten Sorgen macht bei ihm, danach hat er noch gesagt, das Match war enger als im Vorjahr. Damals hat er ja in 5 Sätzen verloren. Zu 5% verstehe ich ihn, weil er nach der Zweisatzführung gar nichts mehr zustande brachte und ja, der dritte Satz war diesmal immerhin besser als im Vorjahr. Super. Mhm. Trotzdem, wo siehst du eine Entwicklung in einer Dreisatzniederlage gegen einen 36-Jährigen, nachdem du im Vorjahr noch in 5 Sätzen verloren hast? Wo? Also im Vorjahr hast du es immerhin mal geschafft, einen Big Point zu gewinnen. In dem Match, ja, einmal bei einem Aufschlagspiel ist er, glaube ich, nach 0,40 zurück. Ansonsten hat er keine wichtigen Punkte gewonnen. Er hat nicht einen Break geschafft. Daher frage ich wirklich, glaubt er diesen Quatsch, den er verzapft eigentlich? Oder ist das nur für die Presse?
Okay.
Also das hoffe ich jedenfalls. Weil selbst in Paris hat er ja schon erzählt, er sehe bei sich kein Problem bei engen Matches. Also alle anderen tun's, aber er nicht. Aber hey, immerhin hat er sein eigenes Logo, genau wie Felix Auger-Aliassime. Da denke ich mir dann auch ehrlicherweise, Leute, ein Vorschlag, wie wäre es, wenn ihr erst was gewinnt und euch dann um euer Logo kümmert? Aber jeder wie er mag. Ich frage einfach nur, kurze Ja-Nein-Frage, ist Zinner für dich aktuell ein Kandidat auf einen Grand-Slam-Sieg, zum Beispiel bei den US Open?
Jetzt bei den jetzt kommenden US Open, ja. Nein, da würde ich Nein sagen.
Gut, ich auch Nein. Lass uns dann lieber zu den Damen schauen. Finale Marketa Vondrousova gegen Ons Jabeur. Es hatten wohl nicht viele getippt, glaube ich. Also paar hatten sicher noch Ons Jabeur, auch wenn ich keiner von denen war, gebe ich zu. Ich hatte Jabeur vergangenes Jahr ja in unseren Prognosen als Wimbledon-Siegerin getippt, aber nach den Resultaten so in den vergangenen Wochen, auch vor Wimbledon auf Rasen, sind bei mir einfach zu viele Zweifel gekommen. Sie hat mich da eines Besseren belehrt und war wirklich ich fand es sehr beeindruckend, siegen im Endspiel, auch die klare Favoritin war sie da. Also es gab eine Umfrage von Wimbledon vorab, da haben 85% auf die Tunesierin getippt. Doch am Ende hat Vondrousova gewonnen. Woran, ich weiß, du hast das Match jetzt nur Highlights sehen können, aber hast du trotzdem so einen Eindruck gewinnen können, woran das gelegen hat?
Ja, also spannend dabei ist natürlich, dass sie in diesem Jahr jetzt dann schon 3-mal aufeinander getroffen sind. Und als ich das Matchup gelesen habe, also dass die beiden aufeinandertreffen im Finale, ich weiß übrigens selbst gar nicht mehr genau bei unserer Auslosungsvorschau, wohin ich Jabeur. Ich glaube, im Viertelfinale hatte ich sie auf jeden Fall, aber dann haben wir ja auch nicht mehr weiter getippt, weil du dann mit Nicola aufgenommen hast. Ja, logisch. Deswegen hatte ich da jetzt dann gar keine weiteren Tipps gewagt. Aber ja, zum dritten Mal in diesem Jahr Australian Open habe ich selbst kommentiert. Da habe ich nur so überlegt, da war doch irgendwas. Vondrousova gegen Jabeur. war nämlich so, dass Wondruschowa da den ersten Satz in Australien mit 6-1 gewonnen hatte. Und ich, deswegen habe ich auch immer so diesen Eindruck, weil ich das jetzt bei Jabeur schon öfter erlebt habe, dass die manchmal einen Moment braucht und dass sie nicht so frei ist irgendwie so. Und dann holte sie sich damals den zweiten Satz mit 7-5 und man hat gedacht, okay, jetzt packt sie das und verliert dann den dritten Satz wieder mit 6-1. Also ganz, ganz merkwürdig. Dann haben sie ja in Indian Wells gegeneinander gespielt. Da ging das sogar mit 2-0 an Wondruschowa mit 7-6 und 6-4. Und auch ich hatte jetzt in Wimbledon hier dieses Gefühl vorher, weiß ich noch ganz genau, habe ich zu meiner Freundin gesagt, ja, das kann sie jetzt wirklich packen, weil das ist jetzt, also Wondruschowa ist jetzt keine, die sie wegschießt. Sie läuft dann nicht in die knallharten Vorhände von Rybakina, von Sabalenka oder dem Spiel von Świątek. Das ist was anderes. Da kann sie mit ihrem variablen Spiel eigentlich was machen. Und dann sehe ich bloß, konnte sie nicht. Und ich habe nur ein paar Zahlen dann natürlich nochmal angeguckt. Also was mir aufgefallen ist, nur 44% erste Aufschläge. Da hatte Wondruschowa 70%, auch deutlich mehr Unforced Errors von Jabeur, die ja dann aber auch Möglichkeiten hatte. Also die war ja auch schon vorne mit Break und so. Hat selbst insgesamt in dem Match nur 4 von 10 Breakbällen genutzt. Und ich möchte nochmal an eine Sache erinnern. Vielleicht will sich's da irgendwie vom Kopf her dann auch oder träumt ein bisschen zu viel davon, weil letztes Jahr, das hat man bei Breakpoint gesehen, bei der Netflix-Doku, hat sie dann ihr Wallpaper geändert mit dem Wimbledon-Pokal und so. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Und dieser große Traum, das zu schaffen. Und vielleicht macht sie es dann für sich selbst auch irgendwie zu groß und scheitert dann irgendwie so ein bisschen daran. Und das ist natürlich sehr, sehr schade, weil das war schon traurig mit anzugucken, dass die Enttäuschung bei ihr natürlich auch sehr, sehr groß gewesen ist dann.
Also ich habe den Part bei Netflix von Breakpoint noch nicht gesehen, aber ich weiß das, weil sie es auf der Pressekonferenz damals schon verraten hat. Deswegen, ich weiß aber nicht, also sie hat es glaube ich nicht verraten, welchen Pokal sie dieses Jahr als Screensaver hat. Ich fand erstmal, dass es ein nervöser Beginn von beiden war, aber noch mehr von Wondruschowa. Also Jabeur hatte in den ersten 6 Spielen immer Spiel- oder Breakbälle. Also wenn es ganz doof läuft für die Tschechin, dann hätte der erste Satz auch mit 0-6 gleich weg sein können. Aber die kam mit einem Break-Rückstand noch halbwegs gut davon bei 2-4 und begann dann besser zu agieren, mit mehr Sicherheit, während man bei Jabeur in dem ganzen Match immer das Gefühl hatte, dass sie einen Break-Vorsprung eher verunsichert, es irgendwie stabiler macht. Also das war komisch. Oh, natürlich hatte da auch Wondruschowa ihren Anteil. Die hat nie locker gelassen, weiter Fragen gestellt. Klar hat Jabeur viele Punkte dominiert. Du hast die Mehrwinner angesprochen, aber auch mehr Fehler eben. Weil Wondruschowa eben stark verteidigt hat, viele unangenehme Bälle zurückspielte, auch mit der Geschwindigkeit variierte. Und wenn du dann noch so nervös bist wie Jabeur, ist das halt ein Albtraum. Weil ja, die hatte davor mit Kvitova, Rybakina und Sabalenka ja, 3 Spielerinnen mit ganz, ganz viel Power, die halt auf alles draufgehen. Aber das war auch, glaube ich, leichter für sie da. Weil die haben mir auch bei all den Variationen, die Jabeur das selbst so einstreuen kann, haben die auch sehr viele Fehler angeboten. Da hat sie auch ein bisschen Instinkt-Tennis spielen können. Gegen Wondruschowa hatte Jabeur viel Zeit zum Nachdenken. Die hat auch mal bei Spins variiert, Slice, sonstige Schläge. Ein klein wenig hat Jabeur ein bisschen gegen den Spiegel gespielt, was, glaube ich, immer unangenehm ist. Weil ich mag es zum Beispiel als Linkshänder überhaupt nicht, gegen Linkshänder zu spielen. Für mich kommt ist das immer erstmal komisch total. Und gut, Wondruschowa ist ja auch Linkshänderin wie ich. Das hilft dir bei Aufschlägen sicher auch. Jabeur hat teilweise fast wie verloren auf dem Platz gewirkt. Also wie sie sich dann zwischen den Spielen mal, wenn es nicht zum Seitenwechsel ging, dann auch hinter der Linienrichterin fast versteckte. Also sie wollte auch irgendwie schönes Tennis spielen. Winning Ugly war jetzt keine Option für sie. Und dann gab es halt auch diese richtigen Einbrüche. Also im ersten Satz bei 4-2, wo sie dann irgendwie 4 der nächsten 24 Punkte nur noch gewinnt. Und auch nach 3-1 im zweiten Satz hat sie ja nur noch ein Spiel gemacht. Also da war ich schon erstaunt. Aber was mich noch mehr beeindruckte, war eigentlich Wondruschowa, wie cool die das auch ausserviert hat. Das hatte ich nicht erwartet, weil gegen Svitolina bei 4-0, als da so ein bisschen Richtung Finale ging, da wurde sie aber ganz schön nervös und wackelig. Und das hat sie echt stark gemacht, auch wie sie den Matchball verwandelt hat. Und jetzt als erste umgesetzte Spielerin überhaupt die Wimbledon-Konkurrenz der Damen gewonnen, ist ja auch richtig stark. Glaubst du eher, dass es eine Eintagsfliege war oder war es nur der Anfang? Sehen wir die jetzt öfter triumphieren?
Also, ja, sie hat ja natürlich auch schon so gewisse Sachen durchgemacht. Ne? Ich dachte eigentlich immer, dass sie 2-mal am Handgelenk operiert worden ist. Jetzt habe ich irgendwas von 3-mal gehört. Was für eine Information hast du?
Boah, das weiß ich jetzt nicht, wie oft. Also ich weiß, dass sie mehr als einmal, aber ich kann ich dir nicht sagen.
Okay, weil das finde ich schon beeindruckend, dass sie sich dann da irgendwie so zurückmeldet, wenn sie das da irgendwie hinter sich hat mit OPs und sowas. Und klar, als Umgesetzte das zu schaffen, hat ja auch schon Silbermedaille gewonnen in Tokio, gegen Bencic verloren. Also das Spiel, glaube ich, ist schon immer wieder unangenehm, ja. Du hast ja gerade auch schon gesagt, so gegen Linkshänder als Linkshänder oder wie auch immer, ist auch, also es ist was anderes. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt, dass, sagen wir mal, die nächsten 8 Slams, dass sie davon jetzt 3 holt oder so. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Da fehlt dann, glaube ich, also schon auch noch mal so ein bisschen die Durchschlagskraft. Wobei, manchmal baut sie sich auch mit ihrer Linkshänder-Rückhand so hinter dem Ball auf und spielt den dann so cross raus. Den Ball finde ich auch ziemlich stark. Ja. Aber nee, also ich, ist klar, es ist ein Gefühl, was soll man sagen, aber ich glaube es irgendwie nicht.
Ja, verstehe ich. Also ich möchte nicht hören, dass der Sieg irgendwie Zufall war oder so, weil sie hat 5 gesetzte Spielerinnen besiegt, plus Svitolina, die auch ein Märchen ran hatte und sicher besser ist als ihre aktuelle Position noch. Darunter waren auch Geheimfavoritinnen wie Kudermetova und Vekic. Sie kam gegen Pegula nach 1-4 im dritten Satz zurück. Also das ist wirklich stark. Ich könnte es ehrlicherweise auch leicht behaupten, dass ich es kommen habe sehen, Dennis, weil du erinnerst dich vielleicht an unser Aufsteiger-Aufsteigerin-Spiel. Ich habe Wondruschowa nicht nur gewählt, sie war sogar meine erste Wahl. Also wir sollten übrigens da die Regel einführen, dass wenn jemand einen Grand Slam-Champion wählt, dass er automatisch gewinnt. Da wäre ich zumindest dafür. Aber nee, ich gebe ehrlich zu, dass ich nicht im Traum daran dachte, dass Wondruschowa Wimbledon gewinnt. Ich habe ihr definitiv mal ein Viertelfinale beim Grand Slam zugetraut. Wieder, also klar, sie war ja schon einmal im Finale bei den French Open. Vielleicht auch mal ein Halbfinale, weil ich wirklich von ihr viel halte. Aber der letzte Slam, der mir eingefallen wäre, war da Wimbledon. Also sie kam in diese Rasensaison mit einer 2-10 Bilanz. Sie war noch nie über der zweiten Runde in Wimbledon. Auch diese Rasensaison jetzt. Sie hat in Eastbourne ein Match gegen Andreescu gewonnen, gegen Niemeyer dann von deren Aufgabe ein bisschen profitiert und dann an Sakkari gescheitert. Sakkari, ja, jene Sakkari, die in Runde 1 verloren hat in Wimbledon. Aber ja, ich glaube, dass Wondruschowa halt auch so ein bisschen zur Wundertüte wird. Ein bisschen vielleicht wie Kvitova, auch wenn die anders spielt. Und also wenn man sich auch mal die Grand Slam-Resultate nur anschaut, ich lese nur mal kurz die Runden vor, seit ihrem Finale 2019 bei den French Open. Runde 1, 1, 1, 2, 4, 4, 2, 2, 3, 3, 2. Wimbledon-Sieg.
Ja.
Also es hat sich nicht direkt angebahnt, muss man fairerweise, glaube ich, sagen. Dennoch, du hast völlig richtig angesprochen, die Verletzungen haben sie immer wieder zurückgeworfen. Nicht ganz so krass wie bei Muchova, würde ich sagen, aber schon auch. Und es ist schwierig zu sagen, ob sie einziger Slam-Erfolg bleibt. Also Seriensiegerin schließe ich auch völlig aus. Ich glaube einfach, wir sollten einfach noch ein bisschen genauer auf ihren Draw immer gucken, sie im Hinterkopf haben. Ich würde sie aber nicht direkt zu den ersten 4 Favoritinnen auf den Grand Slam-Sieg zählen, muss ich ehrlich sagen. Weißt du übrigens, wer die letzte Gegnerin war, die Wondruschowa in Wimbledon besiegt hat?
Nein.
Ist schwierig. Emma Raducanu.
Oh.
Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir, um da die Überleitung zu schaffen, ähnliche Probleme wie bei der Britin zum Beispiel sehen nach ihrem ersten Sieg. Wondruschowa ist natürlich auch schon einen Tick älter und ich glaube, sie und ihr Mann machen das eher auch einen zurückhaltenderen Eindruck und glaube auch nicht, dass sie monatlich den Coach tauschen wird. Also, und es ist natürlich in Tschechien auch ein bisschen leichter als in England mit den Medien, wo wir jetzt schon beim nächsten Thema dann sind, weil Wondruschowa war vor dem Turnier die tschechische Nummer 7. Und geht jetzt als Nummer 10 der Welt aus dem Turnier. Ist Tschechien gerade die beste Tennisnation bei den Damen?
Ja, ich habe mir hier mal die WTA Live-Rangliste, das Live-Ranking aufgemacht, weil ich ja wusste, dass du da auch einen Take zu machen willst. Und das ist schon interessant, wenn man nur mal auf die ersten 30 der Welt guckt, haben wir da folgende drin. Ich will das einmal durchgehen. Mit Kvitova auf 8, dann Wondruschowa, Krejcikova, Muchova, Pliskova, und Buzková. Das sind 6, glaube ich, die ich genannt habe unter den ersten 30. Das finde ich schon stark. Plus wir haben Frovirtova zweimal, die beiden Schwestern, und wir haben Noskova. Also ich glaube, auch für die Zukunft ist da gesichert. Und deswegen muss man die Frage eigentlich mit einem Ja beantworten.
Ja, sehe ich ähnlich. Sie haben zwar keine Martina Navratilova mehr, die alles dominiert, aber wie viel in Tschechien nachkommt, wovon jede Einzelne halt so talentiert ist, dass ihr mal ein richtig tiefer ran gelingen kann, ist Wahnsinn. Davon träumen wir ja in Deutschland gerade. Also es ist nicht immer möglich, per Knopfdruck einen Navratilova oder Steffi Graf zu kriegen. Völlig klar, da braucht es viel Glück. Aber die Tschechinnen, du hast es schon angesprochen, haben wirklich mit Kvitova, Wondruschowa, Krejcikova, Muchova und Pliskova mindestens mal 5 Spielerinnen, die jederzeit einen Grand Slam gewinnen können. Das wird dann noch unterfüttert von eben so Talenten oder auch Marie Bouchkova, Doppelspezialistin Katharina Siniakova, und du hast die Jungen ja auch schon erwähnt mit den Frovietova-Schwestern und Noskova. Fast alle sind übrigens auch exzellent im Doppel, die Tschechinnen, also das ist wirklich auch beeindruckend. Und es wurde ja diskutiert, ob sie ja eine Big Three oder ich nenne sie lieber Top 3 im Damen-Tennis haben, und irgendwie haben wir die, aber eine Top 3 plus Tschechien. weil dieses Jahr haben wirklich alle Titel entweder diese großen drei, Swiatek, Rybakina, Sabalenka gewonnen oder eben eine Tschechin. Dubai Krejčíková, Miami Kvitova und Wimbledon Vondrušová. Oder man schaut sich nur Wimbledon an. Vondrušová ist ja klar, aber Doppel hat zum Beispiel die Tschechin Barbora Krejčíková mit Xu Weishei gewonnen. Laura Siegemann, weil wir sie letzte Folge mit Nicola Goya angesprochen hatten, hat es leider nicht geschafft. Auch nicht das deutsche Herrendoppel mit Gravitz Pütz. Genau, aber zurück zu den Tschechen. Junioren und Juniorinnen-Doppel, wer hat das gewonnen? Natürlich die Tschechen. Und im Finale der Mädchen war auch eine Tschechin, die davor die bis dato unschlagbare Russin Korneeva bislang. Also da kommt so viel nach auch. Und es ist ein kleines Land, aber gerade bei den Damen ist Tennis da irgendwie verwurzelt, wie es Rugby in Neuseeland, habe ich das Gefühl. Die müssen auch eine wahnsinnig gute Ausbildung und Trainer haben, weil man sieht auch, wie variabel die da einige sind. Also Vondrušová und Muchová nur als Beispiel. Ich glaube wirklich, dass da jedes Land gerade neidisch rüber guckt. Aber lass uns nochmal kurz zurück zum Finale kommen, weil es gab natürlich auch eine Verliererin, Jabeur, die unter Tränen auch von der schmerzhaften Niederlage gesprochen hat, ihr drittes Grand-Slam-Finale verloren hat. Glaubst du, sie erholt sich davon und wird die dann auch mal ein Grand-Slam-Finale noch gewinnen?
Ja, kann ich mir schon vorstellen. Aber genau, dieses, was du gerade gesagt hast, du hoffst, dass sie sich davon erholt. Also ich glaube, das ist schon jetzt hart, und das hat man auch an ihrer Reaktion gesehen und auch die Tränen und sowas alles. Ich glaube schon, dass sie da dass sie träumt, so dass sie das für ihr Heimatland natürlich auch in Tunesien, wir kriegen das ja manchmal mit, oder da so Einspieler auch, was da teilweise dann los ist, wenn sie da irgendwo empfangen wird oder so, oder wie sie supported wird. Und das ist vielleicht diese große Geschichte, die das Ganze oben drüber aber auch noch ein bisschen komplizierter macht. Also jedes Mal, glaube ich, wenn sie sehr nah dran ist, dann kommt da schon irgendwie der Druck, den sie nicht so richtig von sich wegschieben kann. Aber sie hat natürlich alles. Ich bin ja in der ersten Wimbledon-Woche auch einmal so halb illegal auf Court 1 gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt habe. Das war ziemlich witzig. Da habe ich meinen Ordner gefragt, zwischen zwei Matches, ob wir mal kurz rein können, um ein Foto zu machen. Und dann sind wir einfach einen ganzen Satz von Jabeur da sitzen geblieben, weil das nicht ganz voll war in dem Moment. Das war dann sehr cool. Und da habe ich auch nochmal wieder gesehen, na klar, die hat so ein individuelles, tolles Spiel und so. Das ist jetzt sehr bitter, weil ich glaube nicht, dass es bei den US Open jetzt so klappen wird. Ich glaube, da gibt es dann welche, die sie dann doch so wegschießen können, glaube ich. Also in Wimbledon, das funktioniert, glaube ich, eigentlich schon ganz gut mit ihrem individuellen Spiel, natürlich auch auf Sand. Dass es jetzt in New York klappt, glaube ich eher nicht, aber das heißt ja nicht, dass sie da jetzt für immer, also das glaube ich, dafür, also drei sind bitter, drei Niederlagen, aber drei sind noch nicht so viele, als dass man jetzt sagen könnte, das klappt nie mehr, das glaube ich nicht.
Ja, also sie ist natürlich keine 20, muss man sagen, sondern 28, beziehungsweise wird im August 29. Mhm. Also ich weiß es nicht, ob sie da einen auf Djokovic macht, das vermute ich ehrlicherweise nicht, aber sicher so 4-5 Jahre sollte sie auf jeden Fall noch hoffentlich sehr gut spielen können. Für mich ist sie auch, um mal positiv sonst zu starten, die konstanteste und beste Rasenspielerin, die wir haben. Daher bin ich jetzt erstmal zuversichtlich, dass sie sich zumindest in Wimbledon nochmal in die Position bringen kann. Ihre Grand Slam-Finals, ihre drei, waren bisher recht unterschiedlich. Also im Vorjahr in Wimbledon gegen Rybakina war für beide alles neu. Sie hat einen guten ersten Satz gezeigt, war aber dann schwierig gegen die Power von der Kasachin. Dann US Open gegen Swiatek, hat es im zweiten Satz stark gespielt, unglücklich im Tiebreak verloren. Aber klar, Swiatek ist auch nicht umsonst Nummer 1 der Welt. Das waren Finals, die kannst du verlieren. Ich glaube daher auch, also ich kann ihr schon folgen, wenn sie sagt, dass es die schmerzhafte Niederlage war, weil sie einfach diesmal, wir haben es beide gesagt, die klare Favoritin war. Und deswegen tut es auch besonders weh und hinterlässt, glaube ich, auch so schon kleinere Narben. Sie hat in den Runden davor wirklich fantastisch gespielt und ausgerechnet im Finale ist sie vor lauter Nervosität wirklich deutlich hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben. Und das ist sicher nicht leicht. Diese Gedanken wird sie, glaube ich, auch im nächsten Grand Slam-Finale ein bisschen mitschleppen bzw. dagegen ankämpfen müssen. Aber sie ist jetzt nicht die erste Frau, die 3 Grand Slam-Finals verloren hat. Also mit Chris Evert teilt sie das Schicksal mit einer der größten Legenden im Tennis überhaupt. Auch Simona Halep hat erst 3 verloren, bevor sie die beiden gewonnen hat. Andy Murray hat sogar die ersten 4 verloren. Oder eben auch Kim Clijsters, die hat 4 verloren, bevor sie dann alle 4 folgenden gewonnen hat. Und ja, natürlich gibt es auch Beispiele, die jetzt eben 3 oder 4 verloren haben und leider nie eines gewonnen hat. Also Helena Suková zum Beispiel hat, glaube ich, 4 verloren und nie eines gewonnen. Aber sie hatte das Glück, dass Jabeur jetzt, dass sie recht eng mit Clijsters befreundet ist, mit der sie auch ständig spricht. Auch nach dem verlorenen Endspiel hat auch in ihrer PK darüber gesprochen, wie sehr es hilft, dass Clijsters viel mit ihr redet und diese eben eine Inspiration für sie sei. Also wer weiß, wenn Clijsters bei Grand Slams ist, die ja eh vor Ort, weil sie immer Legenden spielt und teilweise kommentiert, vielleicht kann die auch eine Art persönliche Betreuerin im Jabeur-Team werden, weil nichts gegen ihr Jabeurs Mann, aber keiner kann sich reinversetzen, was Jabeur rund um die Endspiele gerade empfindet. Also schon gar nicht, falls es zu einem 4. Grand Slam-Finale kommt. Kein Coach, kein Ehemann, niemand. Wobei eben halt eine kann es, Kim Clijsters. Und ich glaube, dass die ihr sehr helfen könnte. Sabalenka hat interessanterweise ja kein Slam-Finale-Problem, sondern eher ein Halbfinale-Problem. Sie hat jetzt zum 3. Mal eine klare Führung in einem Halbfinale verspielt, war bei den US Open vergangenes Jahr 4-2 im 3. Satz gegen Świątek vor. Klar, French Open dieses Jahr, wissen wir alle, noch 5-2 gegen Muchova. Und jetzt gegen Jabeur hat sie auch mit 7-6, 4-2 geführt. Siehst du da ein größeres Problem bei ihr?
Nicht unbedingt, weil sie es ja schon einmal bewiesen hat. Das ist, glaube ich, schon ein Gamechanger, wenn du das halt einmal auf deinem vielleicht besten Untergrund, also auf Hartplatz irgendwie schon hinbekommen hast. Bei ihr habe ich manchmal das Gefühl, dass sie, also wenn ich jetzt, weil ich vorhin irgendwie Jabeur so ein bisschen als eine beschrieben habe, die davon so träumt und ja diesen großen Traum über sich hat, dann ist vielleicht Sabalenka eine, die ein bisschen zu verbissen ist, die das dann mit zu viel Kraft und zu viel Power so ein bisschen erzwingen will. Das ist natürlich auch ihr Spiel und das ist ihre Tätowierung auf dem Unterarm und so diese Fighterin und so, klar. Aber da wünschte ich mir manchmal ein bisschen mehr. Ja, das ist so sehr eindimensional, weißt du, das ist so Plan A und wenn Plan A nicht funktioniert, dann ist die Frage, gibt es Plan B und so und ja, aber trotzdem, ich meine, allein die Tatsache, das schon mal geschafft zu haben, sollte da schon, das sollte schon was verändern, denke ich, ja.
Ja, also ich finde ihre Konstanz erstmal beeindruckend. Man muss ja dazu sagen, sie hat es bei allen 3 Grand Slams in dem Jahr mindestens das Halbfinale erreicht. Die letzte, die das geschafft hat, ist Serena Williams vor 7 Jahren. Dennoch ist das Problem im Halbfinale schon auffällig. Also gegen Świątek habe ich mir vergangenes Jahr jetzt nichts gedacht, aber das gegen Muchova war dann schon ein epischer Einbruch. Ganz so krass war es gegen Jabeur nicht, aber auch da war es über einige Spiele schon bedenklich, was sie da dann spielte. Und klar, bei den Australian Open in dem Jahr kam sie natürlich relativ souverän durch, aber nichts gegen Magdalinette, doch eben jene Magdalinette war eben die Gegnerin. Nicht Świątek, nicht Muchova und Jabeur, die natürlich Mittel haben, um es dir ein wenig unangenehmer zu machen, gerade wenn du anfängst, nervös zu werden. Und klar, was du mit dem Spiel von Sabalenka ansprichst, das sehe ich auch so. Sie kann eben nur Vollgas. Sie geht immer voll drauf und wenn das aufgeht, super. Aber wenn dir die Visierlinie ein wenig verrutscht, der Vorsprung schmilzt und du anfängst, nervös zu werden, dann ist, glaube ich, nichts unangenehmer, als so ein ultra-aggressives Spiel durchziehen zu müssen. Mhm, ja. Und ich bin daher echt gespannt, wie sie im nächsten Halbfinale auftritt. Ich sehe das Problem aber schon etwas einfacher zu lösen als das Finalproblem von Jabeur. Sabalenka braucht halt eine Gegnerin, die vielleicht nicht ganz so variabel agiert. Und wie du sagst, sie hat eben schon den Grand Slam gewonnen, was helfen sollte. Letzter Punkt für heute dann. Wenn wir kurz auf die Hardplatz-Saison mit dem Höhepunkt US Open vorausschauen, auf was freust du dich besonders?
Ja, also mich würde schon interessieren, was machen jetzt die Leute, die das da ganz gut können und die jetzt vielleicht auf Sand oder Rasen jetzt nicht ganz so erfolgreich gewesen sind. Was macht zum Beispiel ein Kaspar Rüth? Ne? Was machen diese Leute, die wir sonst vielleicht manchmal unterschätzen, aber die dann plötzlich wieder da sind? Ich meine, letztes Jahr Finale gespielt, hätte die 1 der Welt werden können. Das war schon ganz besonders. Und ich glaube, wenn wir auf die US Open gucken, dann bekommt die Power nochmal wieder eine andere Bedeutung, also die Schlaghärte so, also Tennis werden wir dann wieder ein bisschen verändert wahrnehmen natürlich jetzt, gerade vom Wechsel von von Rasen. Jetzt geht es ja noch mal kurz auf den Sand. Klar, wir haben jetzt ja auch noch so ein paar Turniere wie Hamburger Roten Baum zum Beispiel auf Sand. Aber dann Hartplatz, da kommt dann noch mal wieder die Power. Ich denke da auch an letztes Jahr zum Beispiel so ein Francis Tiafoe, der dann da so überragend gespielt hat, gegen Nadal gewonnen hat, weit gekommen ist bei den US Open. Also ich glaube, vielleicht, um die Frage zu beantworten, auf das ein oder andere Gesicht, was wir in letzter Zeit, in jüngster Vergangenheit jetzt nicht ganz so oft gesehen haben, nicht so präsent hatten.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt. Setzt sich Alcaraz vom Rest abseits von Djokovic jetzt weiter ab? Also gewinnt der die ganzen großen Turniere davor? Wie oft sehen wir Djokovic vor den US Open? Kommt es dort wieder zum Duell? Aber klar, wie geht es bei dem Rune weiter? Bei Sinner, ehrlicherweise, bin ich erst gespannt, was er bei den US Open macht. Dass er davor bei den anderen Turnieren gut spielen kann, habe ich gesehen. Aber kann er bei einem Grand Slam die wirklich Großen gefährden? Ja, Zverev, jetzt ist er seinen verhassten Rasen los. Findet der auf Hartplatz jetzt endlich zu alter Stärke wieder zurück? Und ja, was ist mit Medvedev? Also, dem traue ich zu am ehesten noch, dass er da so ein Trio mit Alcaraz und Djokovic auf Hartplatz bilden kann. Klar, und bei den Damen haben wir viele Geschichten. Wondrusova und Jabeur haben wir ja schon genannt. Wie geht es da weiter? Gibt es die Big Three? Setzt sich die weiter ab bei denen? Was ist mit den Deutschen um Niemeyer? Sehen wir da nochmal wieder einen richtigen Run? Und natürlich auch die Comebacks. Also wir haben jetzt bei den Herren Kevin Anderson, der plötzlich überraschend zurückkehrt. Und dann bei den Damen aber vor allem auch Caroline Wozniacki, die ja schon große Ansagen machte, auch wenn ich noch ein bisschen skeptisch bin, dass du mit ihrem Spiel jetzt noch die zweite Woche von einem Slam erreichen kannst, aber mal sehen. Und am allerwichtigsten natürlich, ob Kaspar Rüud die folgenden Sandplatzturniere in Bostad und Co. dominiert, weil schließlich haben wir gelernt, dass das der wahre Saisonhöhepunkt ist. Nein, ja. Für heute war es das von uns. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne bei Spotify oder iTunes. Dennis und ich melden uns dann Mitte August wieder, wenn wir schon ein bisschen Eindrücke von den Hartplätzen sammenkonteln, vielleicht dann auch mit einem Gast. Bis dahin, euch eine schöne Zeit.
Macht's gut, genau, lasst mal ein paar Sterne da, da freuen wir uns drüber. Bis dann, ciao, ciao.